Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir bewegen uns stramm Richtung Conference Finals. Drei Teams am Matchball. Eins kann kommende Nacht eventuell sogar schon einziehen in die Conference Finals. Ein Team hat auf jeden Fall nächste Nacht noch Matchball. Letzte Nacht hatten wir 42-Punkte-Spiele. Es gab 80 Wendungen in einer Woche. Es ist unfassbar viel passiert und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der auch im Sturm der Playoffs niemals ungemütliche.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben uns am Montag ordentlich verlaufen mit Blick auf die Knicks. Nein, wir haben ja relativiert. Wir haben ja gesagt, okay, hey, wer weiß, Serie. Wenn die Knicks nochmal Energie fassen durch den Garden, dann kann da noch was gehen. Tendierten aber schon deutlich Richtung Pacers. Jetzt haben die Knicks den Pacers das angetan, was die Pacers ihnen am Sonntag angetan haben, so ein bisschen, ne?
Ja, ich würde sagen, wir haben uns am meisten eher verschätzt, was die Pacers angeht. Weil das war schon eine dramatische No-Show, wenn ich jemals eine gesehen habe. Also das fand ich schon peinlich. Ich muss mich da immer noch so ein bisschen von erholen. Also Credit natürlich auch, was die Knicks angeht, war auch schon, muss man schon sagen, sehr, sehr abgefahren, so die Stimmung. Man hatte da auch das Gefühl, dass alle Spieler, die eingesetzt wurden, einfach auch so diese Energie sehr internalisiert haben und einfach alles nochmal abrufen konnten. Und das war schon krass, also da will ich gar nichts schmälern, aber also ich fand, was die Pacers gemacht haben über weite Strecken, schon echt dramatisch schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil sie ja eigentlich über die letzten beiden Spiele schon was hatte man schon den Eindruck ein bisschen gefunden hatten, wie sie gegen die Knicks halt spielen können, wie sie denen irgendwie beikommen können, wie sie Matchups attackieren können. Gerade Halliburton, und das war dann halt einfach, ja, hat sich dann jetzt leider wieder ziemlich versteckt. Ein Rebound geholt, hat irgendwann im dritten Viertel hat irgendjemand dann, glaube ich, den ersten Defensiv-Rebound geholt. Bis dahin gab es keine.
Also Arnstein Mitte, zweites Viertel, mehr Offensiv-Rebounds als die Pacers insgesamt Rebounds.
Ja, also bis Spielende haben es die Pacers dann immerhin gerade noch gedreht. Sie hatten dann am Ende 24 Defensiv-Rebounds und die Knicks hatten 20 Offensiv-Rebounds. Ja. Das ist, also, sorry. Ich meine, wir wissen vor allem auch bei den Knicks seit 2 Jahren, dass deren Rezept ist, wir haben Brunson und wir holen Offensiv-Rebounds. Das ist unser Ding. Dass Brunson sie kocht, okay. Also Brunson hat auch wieder krasse Sachen gemacht. Ich fand zwar auch, dass Rick Carlisle da manchmal echt richtig komisch gewechselt hat und dann halt zum Beispiel minutenlang Nembhard einfach da auf einer Insel hat verrecken lassen, obwohl er einfach absolut gar keine Chance hatte und in jedem Angriff einfach hergespielt wurde. Also das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Aber wo ist denn die Rebound-Arbeit? Wo ist der Versuch, Leute dann vielleicht auch mal so ein bisschen da rauszuhalten? Wie gesagt, bin ich immer doch erschrocken. Eventuell kann man es ein bisschen raushören.
Die Pacers packen nicht irgendwie diese Playoffs. Es gab ja schon mal dieses Spiel damals in Milwaukee, ohne Lillard, ohne Giannis und jetzt ja wieder. Ja, wobei ich fand es ganz interessant, weil so am Anfang, ich hatte auch so den Eindruck, so die Atmosphäre in der Halle hat so ein bisschen wie wir am Montag, so okay, geht da noch was? Also es muss schon gehen, aber irgendwie, wir sind schon da, aber dann hatten ja die Pacers diesen relativ guten Start, 16-9 geführt nach einem 7-0-Run und so. Und dann kam Josh Hart rein natürlich, Josh Hart wieder zur Stelle gewesen. Und dann kippt es irgendwie so, wie du sagst, also diese Dominanz an den Brettern war schon sehr überraschend irgendwie, also so in der Form. Also ich meine, Hartenstein am Ende, glaube ich, was, 12 Offensiv-Rebounds, hat den Playoff-Rekord der Knicks eingestellt von Charles Oakley, damals 94. Und du hast
ja damals 94 Rebounds geholt, oder was?
Damals 94 und Hartenstein hat ihn quasi fast eingestellt. Nee, damals 1994.
Okay, verstehe.
Weiland, Entschuldigung, ich habe es vergessen. Weiland 94. Und ja, du hast immer so das Gefühl gehabt, wenn der Ball irgendwo abgeprallt ist, er landet irgendwie bei Hartenstein. Also ist es dann wirklich mangelnde Rebound, aber ich meine, Hartenstein sie hatten ihn ja so ein bisschen im Griff eigentlich die letzten Spiele. Also er ist ja am offensiven Brett nicht mehr so zur Geltung gekommen, wie man es eigentlich gewohnt war. Also ist es dann wirklich so es fehlt der Boxout, es ist irgendwie, man ist nicht so zu 100% da. Was ist das in deinen Augen?
Also ich glaube, das eine ist Boxout, das andere ist sicherlich auch, dass der Fokus ein bisschen anders verteilt wurde, also dass halt zum Beispiel so Hart haben sie ja über die letzten Spiele ein bisschen besser vom offensiven Brett ferngehalten. Also der hatte, glaube ich, die beiden Spiele davor gar keinen geholt, hat jetzt 2 geholt. Und das hat ihnen ja am Anfang wehgetan, den hatten sie vielleicht ein bisschen mehr im Fokus und gleichzeitig, dass halt jeder, jeder Spieler eigentlich immer in die Richtung von Brunson geguckt hat, wo der gerade am Dribbeln war und wo er dann geworfen hat. Dass dann vielleicht, also manchmal dieses Umschalten dann gefehlt hat. Aber ich hatte echt oft das Gefühl, so, die schalten einfach einen Moment zu spät und die Knicks-Spieler, also insbesondere Hartenstein, hat halt einfach schon antizipiert, wo es hingeht, ist kompromisslos dahin gegangen und hat sich jetzt halt auch nicht um irgendwelche anderen Sachen Sorgen gemacht. Und das manchmal machen halt solche Nuancen den Unterschied. Und idealerweise hast du in den Playoffs halt Spiele so, beide Teams holen irgendwie mal 50-50 Balls. Das ist ein Kampf. Und in dem Fall, also alle 50-50 Balls sind halt an die Knicks gegangen. Und das so deutlich sollte es halt einfach nicht passieren. Aber ich meine, ein Ding daran ist sicherlich Effort, aber das alleine kann es halt eigentlich nicht erklären. Und es ist ja auch nicht so, dass die, ich meine, die Knicks sind super klein gestartet. Die haben ja Achiuwa rausgenommen für McBride. Dadurch war Josh Hart mit seinen 1,96 oder so, die er groß ist, wenn überhaupt, schon der zweitgrößte Spieler, den sie dann neben Hartenstein auf dem Court hatten, sind dadurch halt schneller geworden, dynamischer. Ich meine, es gab ja auch so ein paar halt lange Offensiv-Rebounds, die dann zum Beispiel DiVincenzo aufgeholt hat durch so Tap-Outs dann teilweise. Aber es war jetzt nicht so, dass die Knicks irgendwie Größenvorteile gehabt hätten. Es war schon einfach klarer Fokus und Aggressivität und mit Sicherheit eine sehr viel größere Intensität als das, was die Pacers dann an den Tag gelegt haben.
Ist vielleicht auch ein bisschen so der Unterschied zwischen einem guten Team, das aber in den Playoffs noch nicht so viel erlebt hat, und einem erfahrenen Top-Team. Also insgesamt, ich meine jetzt, also gerade wenn wir dann später über Denver sprechen, sondern weil die Pacers hatten die Knicks eigentlich in den Seilen, die Knicks mit dem Rücken zur Wand, und dann ist halt ein erfahrenes Team ist halt dann da und sagt halt, okay, jetzt bleiben wir auf dem Gas und nutzen halt die Chance. Und vielleicht, wie du sagst, vielleicht haben die Pacers dann so ein bisschen, wurden dann so ein bisschen überrannt von der Power und Physis der Knicks. Und dann war es dann irgendwann schwierig. Also ich fand schon dann interessant, oder die Veränderung, die du angesprochen hast, hat aber auch irgendwie dann für mich, als ich dann drüber nachgedacht habe, als ich dann auch gesehen habe, wie gesagt, ich habe natürlich, bevor ich es gesehen habe, habe ich ja alles, mir alles angeschaut im Boxscore und so, ne? Immer informiert in die Sache reingehen.
Selbstverständlich.
Aber es war irgendwie, dadurch, dass Miles McBride halt auch eigentlich sehr, sehr physisch spielt für seine Größe und auch so ein bisschen größer spielt vielleicht, als er ist, finde ich, also defensiv. Und wie du sagst, halt die Pace gibt. Achiuwa, wir haben ja die Problematik am Montag angesprochen bei Patreon, gibt dir zwar Rebounding, aber zerhaut halt komplett dein Spacing. Mit McBride ist es ein bisschen was anderes. Du hast noch jemanden, der ein bisschen Rim-Pressure hat. Du hast noch jemanden, der auch defensiv umgekehrt ein bisschen Point-of-Attack-Defense spielen kann oder rund um die Dreierlinie verteidigen kann, was ihnen ja auch besser gelungen ist. Es war ja auch ein Riesenthema, dass die Pacers, glaube ich, 60 Punkte in der Zone gemacht hatten. Also, beziehungsweise im Schnitt gemacht haben in der Zone, in der Serie, dass sie halt permanent einfach in die Zone gekommen sind und dass die Knicks da echt Probleme hatten. Und jetzt, ja, sah es ein bisschen anders aus. Und die Knicks haben die Pacers dann so ein bisschen auch einerseits natürlich mit ihrem Standardmittel geschlagen, Offensiv-Rebound, andererseits aber halt auch so ein bisschen mit der Pacers-Geschichte, dass sie halt schnell gespielt haben, dass sie immer wieder Richtung Zone gegangen sind, dass sie attackiert haben. Und Indiana hatte darauf irgendwie dann keine Antwort. Und Halliburton fand ich schon diese Passivität. Also ich hatte tatsächlich mal so einen Moment so, ah, stimmt, der ist ja auch noch da. Also irgendwann so Richtung, ich weiß gar nicht, Mitte, zweites Viertel oder so, oder Richtung drittes Viertel. Und das ist halt, mich würde wirklich mal im Nachhinein interessieren, diese Saison, was körperlich wirklich los war, was körperlich wirklich los ist, was dann aber auch so ein bisschen vielleicht auch ein verloren gegangener Rhythmus ist durch das Körperliche, dass vielleicht jetzt physisch alles mehr oder weniger in Ordnung ist, aber dass jetzt halt so diese Selbstverständlichkeit vom Saisonstart einfach nicht mehr so da ist. Und von daher, ja.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, also das, mit Sicherheit ist er nicht körperlich auf dem gleichen Level wie zu Beginn der Saison, aber wir haben jetzt über die letzten Spiele schon auch gesehen, dass der jetzt auch nicht, das ist jetzt keiner, der nicht spielen kann. Also ja, über die letzten Spiele war der ja teilweise richtig gut. Ich glaube, dass es bei ihm schon auch ein bisschen der Faktor ist, der ist das erste Mal in seiner Karriere in den Playoffs in Situationen, wo es halt um was geht. Hat er einfach noch nie erlebt. Und ich finde, ein paar Mal hatte man jetzt schon den Eindruck, dass er für manche Situationen dann auch nicht so das Gespür hat. So im Sinne von, okay, jetzt haben wir gerade so ein bisschen den Rhythmus verloren, jetzt kann ich vielleicht auch mal kurzes Tempo rausnehmen, was finden, was wir irgendwie attackieren können, kann jetzt selber irgendwie auch mal was kreieren oder so. Ich hatte eher das Gefühl, also gerade am Anfang, wo sie dann irgendwie so teilweise, diese frenetische Pace, die ja ausgerechnet die Knicks dann teilweise gespielt haben, dass sie sich davon haben verwirren lassen und dann aber halt auch so richtig hanebüchende Pässe teilweise gespielt haben. Also auch so Lead-Pässe, so Hauptsache wir machen das ganz, ganz, ganz schnell. Und dabei aber auch dann Dinge, also Halliburton hat ja einen so einen weithändigen Pass, der einfach 3 Meter vor dem Spieler, für den der gedacht war, ins Ausgesegelt ist. Wo ich mir halt schon auch denke, du bist aber schon auch der Point Guard hier, du bist so derjenige, der ja die Kontrolle haben sollte. Versuch doch mal kurz was anderes. Versuch doch mal irgendwie kurz so ein bisschen was, ein safest Play irgendwie zu suchen. Also beispielsweise das Pick and Pop mit Turner, das ja phasenweise, also zu Anfang des dritten Viertels ja einfach kurz für eine Minute lang überragend funktioniert hat, wo er halt direkt 3 Dreier getroffen hat. Versuch irgendwie sowas zu kreieren oder versuch irgendwie Siakam einen leichten Abschluss zu verschaffen oder so. Aber es wirkte halt irgendwie so, als wäre er halt dann sehr schnell sehr hektisch. Und das ist dann, glaube ich, halt nicht, ich bin verletzt, sondern das ist eher so, der Moment ist gerade vielleicht ein bisschen überwältigend für mich. So die Atmosphäre hier ist ein bisschen krass. Ich sehe gerade so die Knicks, die starten von Beginn an mit einer Intensität, die selbst in den Playoffs sehr bemerkenswert ist. Und da, wie gesagt, da hatte ich nicht das Gefühl, dass er sich damit wohlgefühlt hat. Und das sieht dann in Spiel 6 wieder anders aus. Da wird er halt dann irgendwie seine 6 Dreier treffen und dann, oh, Halliburton hat's rausgefunden. Aber also das Ding ist, es ist halt, glaube ich, schon ein Mix aus allem. Es ist jetzt nicht einfach nur, der ist ein bisschen angeschlagen oder auch doll angeschlagen.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube, also was du sagst, klar, also er kommt mit der Situation vielleicht noch nicht so zurecht. Also auch mangels Erfahrung natürlich. Er kennt es ja nicht, hast du ja auch gesagt. Und ich glaube, das ist dann vielleicht gerade für einen Point Guard. Wir sprechen ja immer davon, wie lang Point Guards auch brauchen, um sich in der Liga zurechtzufinden. Ich glaube, gerade so eine erste Playoff-Serie oder so ein erster Playoff-Run ist dann auch nochmal was. Klar, gibt es vielleicht Spieler, bei denen geht es schneller. Aber ich meine, Halliburton war up and down. Aber es gibt ja auch die Ausschläge nach oben. Und dann ist es vielleicht aber auch, also diese Rhythmusgeschichte oder diese Selbstverständlichkeit, wenn er die Saison hätte durchziehen können, so in seinem normalen Spielstil oder in seinem Spielstil der ersten Saisonhälfte, sähe es vielleicht auch anders aus. Ist natürlich auch Spekulation. Aber ich glaube, wenn du sagst, es ist ein Mix aus allem, trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ich bin schon aber auch so der Meinung, die Knicks haben sich dieses Spiel genommen. Also nicht die Pässe am Tergeben, sondern die Knicks haben sich genommen. Wir haben beide die Intensität angesprochen. Wir haben die Pace angesprochen, das Attackieren. Jalen Brunson, er sah halt wieder aus wie Jalen Brunson. In Spiel 4 hast du gedacht, okay, er kann sich irgendwie nicht richtig bewegen, der Burst war nicht da, so diese Agilität hat gefehlt, war jetzt halt wieder was ganz anderes. Also wie er dann, egal wer mit ihm auf der Insel war, er hat ihn halt ausgetanzt. Also was ich ganz cool fand, war, ich glaube, es war sein erster Wurf, den er genommen hat. Da hat er einen offenen Dreier eigentlich oben an der Birne, hat sich aber für den Shotfake entschieden und ist dann ein bisschen rein für den Mitteldistanzwurf. Und es war halt so ein, für ihn eher ein Rhythmuswurf und auch halt eher so, also er kann in den Dreier, der trifft ihn ja mittlerweile, aber er hat sich halt eher so in seine Wohlfühlzone begeben für den ersten Wurf. Und ich fand das irgendwie, habe ich mir gedacht, das ist ein smarter Move, wenn du so ins Spiel reinfinden willst. Du hast zwar die Möglichkeit, den großen Wurf zu nehmen, aber langer Weg zu gehen und du gehst erstmal rein und holst dir so ein bisschen Rhythmus.
Ja, und er war halt, also bei ihm hast du halt dieses Zögern nicht. Der nimmt sich die Würfe halt. Also 35 Würfe finde ich für einen Point Guard auch krass viel und also eigentlich zu viel. Aber
gut, der Point Shooting Guard und Power Forward in einem eigentlich. Also von daher
ist da. Genau, ist okay. Aber es ist halt bei denen einfach das Setup. Und jetzt gerade ist es auch so, also mehr oder weniger alternativlos, weil du halt jetzt sonst nicht so die Leute hast, die irgendwie groß für die Creation sorgen können. Was hältst du von Jalen Brunson?
Ja, gefällt mir.
Das klingt irgendwie ein bisschen sperrig, aber ich finde, es passt mittlerweile.
Es passt, also,
deswegen, ich habe ihn da, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Also so im Sinne von nach den beiden Spielen in Indiana, wo man schon das Gefühl hatte, okay, die Müdigkeit ist da, der ist jetzt auch irgendwie, der Knöchel ist angeschlagen, irgendwie fehlt so dieser Burst, alle Würfe sind irgendwie kurz, weil das dann halt doch irgendwann ein bisschen schwierig ist. Jalen Brunson, der meint es einfach ernst. Bei dem gibt's das nicht. Und auch allgemein bei den Villanova-Dudes. Also DiVincenzo hatte ja kein gutes Shooting-Spiel, 4 von 14 und 0 von 6 von draußen. Aber ich fand, der hatte auch so viele große Plays irgendwie wieder, so laute Plays so teilweise.
Ah, dieser Putback-Dunk, ne?
Der Putback-Dunk, aber auch ein paar so defensive Aktionen.
Ja,
also ich meine, die Pacers haben, du hast ja gesagt, sie haben über die letzten Spiele dann teilweise 60 Punkte in der Zone gemacht. In diesem Spiel hatten sie 36, weil halt auch bei jedem Drive irgendwie dann kleine Spieler, aber halt schon Spieler irgendwie im Weg waren, um halt noch einen Wurf zu contesten und zu blocken. Und da hatte ich das Gefühl, DiVincenzo war da ganz oft involviert, Hart war da auch ein paar Mal involviert und so. Und
ja.
Die Dudes, die haben halt irgendwie, die haben es halt schon mal zusammen gemacht am College und irgendwie auf die kann man sich halt in solchen Spielen einfach verlassen. Und also das ist, glaube ich, dann in dem Fall so ein bisschen der Unterschied zwischen beiden Teams auch. Also, und das, der muss ich ehrlich sagen, habe ich auf jeden Fall davor unterschätzt.
Ja, wie gesagt, ich fand es ganz interessant, dass du eigentlich würdest du ja davon ausgehen, dass jemand wie McBride, der nicht wahnsinnig groß ist, irgendwie der Identität vielleicht so ein bisschen nicht schadet, aber vielleicht noch ein bisschen weiter davon weggeht. Aber ich hatte irgendwie so den Eindruck, es hat eigentlich geholfen. Wie du gerade auch gesagt hast, du hast halt permanent jemanden irgendwie in den Driving Lanes, in den Passing Lanes und hast lauter Leute, die Füße spielen. Die Länge ist zwar nicht so da, aber grundsätzlich hast du genug, du störst den Gegner trotzdem. Ja.
Und ich fand auch Achiuwa, wenn der drauf war, defensiv echt gut.
Ja.
Also echt aktiv gewesen, paar Sachen verhindert auch in Courtney und so. Und Alec Burks war dann einfach auch. Vielleicht ist es ja doch Strength in Numbers, die Knicks. Strength in Numbers. Die sind halt in Wirklichkeit auch pure Tiefe.
Josh Alec Hart Burks
schon wieder 5 Dreier getroffen.
Unfassbar. Ja. Und Josh Hart 39 Minuten, 6 Sekunden. Dante DiVincenzo 29 Minuten und 58 Sekunden.
Das ist ja Load Management.
Ja, eben. Also ich weiß nicht, es ist.
Gut, das war auch ein Blowout, ne? Also das.
Ja,
das
genau. Also halt genau. Viertes Viertel.
Vor dem letzten Viertel.
Also hinten raus war jetzt nicht mehr ganz viel. Aber es gab. Aber ich habe mir hart. Ich habe nämlich echt nachgeschaut, weil ich schon im Laufe des. Ich will nicht sagen zweiten Viertels, aber vielleicht dritten Viertels mir gedacht habe, Josh Hart habe ich aber schon öfter mal nicht auf dem Feld gesehen. Deswegen habe ich mir dann hinterher die Zahlen angeschaut, wie viel sie wirklich gespielt haben.
Das ist jetzt doch das große Umdenken bei Thibs.
Ja, Thibodeau.
So eine Art findet sich neu.
Ja, genau.
Ich glaube auch.
Ja. Nächstes Spiel ist dann auch Jericho Sims wieder mehr involviert und bekommt noch mehr Minuten, aber.
Wahrscheinlich.
Nein, aber das war, also. Die Knicks haben es irgendwie, ja, sie haben sich so ein bisschen jetzt berappelt. Das ist natürlich wieder das Riesending. Wie geht's in der Serie weiter? Aber sie haben so die Situation noch mal anders angenommen und haben noch mal einen anderen Weg gefunden. Meine Frage wäre noch, wie hast du Siakam gesehen? Er hatte ja theoretisch sein designierter Verteidiger war ja meistens Josh Hart. Sie haben da noch mal ein bisschen gemischt, aber die eine berühmte Szene, die wenn Gandhi angesprochen hat im Broadcast, bei dem die Pace of ISO gegangen sind und damit gerechnet haben, eben, dass Hart gegen Siakam steht und dann hat aber Thibodeau gesagt, Isaiah, mach du das mal, dass der nicht über jemanden drüber werfen kann. Aber hättest du dir jetzt gerade, wenn du sagst, Halliburton war nicht so da, hättest du dir dann von Siakam mehr gewünscht? War es okay, was Siakam gemacht hat in Anbetracht der Tatsache? Ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, wenn du permanent gegen physische Spieler spielst? Also Hart ist auch physisch, aber halt keine 2 Meter groß. Und dass du dann einfach irgendwie, dass das dann deinem Spiel auch ein bisschen schadet? Oder wie
schätzt du Siakam? Ich fand Siakam individuell wahrscheinlich noch den besten Pacer. Nicht, dass er jetzt ein tolles Spiel gemacht hat.
Miles Turner, oder was?
Ja, Miles Turner hatte eine Minute, in der er richtig gut war. Der war defensiv mies und immer, wenn er versucht hat, irgendwie einen Drive auszupacken, hat er sofort den Ball verloren.
Ganz kurz Exkurs zum Fußball. Stefan Ortega von Manchester City wurde gestern eingewechselt, ne? Torwart, früher Bielefeld. Wurde, glaube ich, weiß gar nicht, 20 Minuten hat er gespielt. Man of the Match, weil er zweimal den Ball richtig wichtig gehalten hat.
Okay, Miles Turner hat in einer Minute 3 Würfe getroffen und seitdem hat mit 30 Punkten verloren.
Ja, aber diese eine Minute, wenn die Teamkollegen da richtig, richtig angeschlossen hätten und nicht dann danach einen 22,1 Run kassiert hätten.
Ist korrekt.
Na, bei dem natürlich auch Miles Turner irgendwie mitbeteiligt war, aber dann hätte er vielleicht auch Man of the Match
werden. Ohne Scheiß, immer wenn er nicht an der Freiwurflinie, nicht an der Dreierlinie war und irgendwie was mit dem Ball in der Hand machen musste, also im Sinne von einem Dribbling, dann war der Ball eigentlich sofort weg. So, von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass Miles Turner ein gutes Spiel gemacht hat.
Ja.
Es tut mir leid.
Okay.
Nee, Siakam, also, der hat mich jetzt auch nicht vollends überzeugt. Ich finde, der hätte auch noch ein bisschen mehr involviert sein können, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass immer, wenn er jetzt so ein bisschen in der Nähe des Korbes irgendwo positioniert war, also was halt so ein bisschen mehr seine Komfortzone ist, dass da halt auch der Druck dann relativ schnell, relativ doll da war. Also, dass er wenig so 1 gegen 1 gehen konnte, was er über die letzten Spiele schon teilweise ein bisschen mehr gemacht hat und worin er halt auch echt gut ist. Je näher er am Korb ist. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Knicks ihn auch ein bisschen anders verteidigt haben, ein bisschen aggressiver angegangen ist und angegangen sind und versucht haben, den Ball ein bisschen mehr von ihm wegzubekommen. Also es war jetzt kein tolles Spiel, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt irgendwie eher das Problem war. Da habe ich jetzt schon eher andere Sachen ausgemacht. Er hat sogar ein paar Rebounds geholt. Nicht genug, aber immerhin 8.
Immerhin
die meisten vom Team.
Ja.
Das ist, also gefühlt war das die Hälfte der Pacers Rebounds hat er geholt. es war nicht überragend, aber es war, finde ich, von ihm noch okay. Da hätte ich jetzt eher 5 andere genannt, die ich schlechter fand.
Dazu die Ballverluste, waren ja auch einige bei den Pacers.
18.
Und, ja.
Miles Turner, die meisten. Ne? Dein Man of the Match. Eine Frage, die ich noch hätte. 19 Minuten McConnell, fandest du das ein bisschen wenig oder fandest du das okay?
Mit Blick auf den Rest der Serie ist es natürlich irgendwie ein bisschen wenig, gerade auch wenn du merkst, dass Halliburton nicht so aggressiv ist. Ich hatte aber auch so den Eindruck, dass jetzt McConnell nicht so im Spiel war wie sonst. Also dass jetzt er nicht denselben Impact hatte, wie wir es jetzt gerade die letzten oder halt eigentlich in fast jedem Spiel bis jetzt gesehen haben. Also ich meine,
ja, er hat diesmal seine Würfe nicht alle getroffen.
Ja, genau.
Wie er das sonst gefühlt.
Was eine Frechheit ist.
Aber das stimmt. Nee, also den Eindruck hatte ich schon auch nur. Also was mich halt dann schon sehr gewundert hat, ist, wie lange man halt dann teilweise bei diesem Nembhard-Brunson-Matchup geblieben ist und auch gesehen hat, okay, Brunson holt sich dann den Spieler, den Halliburton gerade verteidigt, hoch, damit der irgendwie einen Pick stellt und kommt da eigentlich dann jedes Mal an ganz leichte Punkte, entweder für sich oder für wen anders. Das ist immer ein offener Wurf. Da hat es mich halt ein bisschen gewundert, dass die Reaktion da dann teilweise sehr spät kam oder gar nicht so richtig kam. Also Neesmith hatte ja relativ früh Foul Trouble, was natürlich auch noch nie passiert ist in der Karriere des Aaron Neesmith. Aber gerade in der Situation hätte ich dann schon gedacht, also man hat es ja über die Serie bisher schon gesehen, dass Nembhard mit diesem Duell einfach ziemlich große Probleme hat und McConnell und Neesmith schon die besten Optionen sind. Warum man da dann nicht das ein kleines bisschen hochgefahren hat, hat mich ein bisschen gewundert. Wahrscheinlich, oder vielleicht hätte es am Ende auch überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, aber es hat mich einfach so, wenn man bedenkt, dass McConnell über die Serie bisher schon eigentlich wirklich einer der einflussreicheren Pacers auf Court war, hätte ich gedacht, so, also auch, der spielt halt mit der Energie, die für dieses Spiel nötig gewesen war. Und deswegen, ja, hat es mich ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hätte es das Spiel auch nicht anders entschieden.
Ist dann auch ein bisschen die Frage, also die Energiefrage, weil McConnell ist ja auch nicht gewohnt, per se so viele Minuten zu machen, wie er jetzt in diesen Playoffs gemacht hat. Also wie viel ist er dann bereit oder wie viel kann er dann geben? Und ich meine, wenn du sagst, es hätte vielleicht keinen Unterschied gemacht, Brunson, also Neesmith hat ihn ja in Spiel 4 komplett im Griff gehabt oder hat ihm wirklich den Zahn gezogen gehabt. Und jetzt gab es halt ein paar oder eine Szene, glaube ich, im dritten Viertel, wo er einfach ganz locker an ihm vorbeigezogen ist. Also es war einfach irgendwie ein anderer Brunson heute auch und vielleicht, wie gesagt, hätte es wirklich keinen Unterschied gemacht. Man hätte es natürlich sich mehr anschauen können, ob es einen Unterschied machen kann. Aber ja,
ist, glaube ich. Mein Freund Ben Shepard und seinen Schnörres haben sie auch mal kurz ausprobiert, auf,
ja, genau, das war,
auf Brunson zu setzen. Ja.
Und direkt das Ding rein und dann haben wir es dann auch
schon. Der gefällt mir trotzdem.
Ja.
Guter Mann.
Gerade auch mit seinem Wurf von draußen, den er gefunden hat zu den Playoffs. Ist jetzt natürlich die Frage, wie die Geschichte weitergeht. Also ob die Pacers jetzt nochmal was drehen können. Also ich hab so das Gefühl, dass Heimspiele in der Serie relativ gut tun, den jeweiligen Heimteams. Und was das bedeuten kann, besprechen wir in unserer kleinen Werbeunterbrechung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch alle möglichen Dinge überlegen, wer denn welche Serie gewinnt, wer welches Spiel gewinnt. Und es gäbe jetzt auch eine Quote auf die New York Knicks in 7. Da geben die Buchmacher den Knicks eine 2,55er-Quote. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Serie anschauen, dann kann man natürlich, wie gesagt, man kann schon sagen, jetzt alle Heimspiele wurden bis jetzt gewonnen, teilweise sehr deutlich. Spieler sind anders. Halliburton zum Beispiel, du hast ja schon leicht angesprochen, dass du wieder mit mehr Punkten rechnest jetzt dann in Indianapolis. Und kannst du dir wirklich vorstellen, dass die Knicks über 7 Spiele gehen können? Weil das ist für mich ja noch, also klar, mein Gandhi hat im Broadcast ja auch so gesagt, so, die Knicks, ne, keine Energie mehr und so, ne? Aber es wären halt dann nochmal 2 Spiele mehr. Es wäre halt nochmal so eine größere Hürde sozusagen, nochmal 40 plus Minuten, die der Kern gespielt hat. Es wäre nochmal die Gefahr, dass Indiana halt doch noch was findet im Garten, weil sie waren in den ersten beiden Spielen nah dran. Also, aber wie wahrscheinlich siehst du es, dass die Knicks in 7 die Serie gewinnen? Und wie sehr sollten sie drauf gehen, jetzt irgendwie Indiana den Punch zu versetzen?
Sie sollten es auf jeden Fall versuchen, aber da hat ja das andere Team dann auch immer noch einiges mitzutun. Ja. Und ich glaube schon, dass die Pacers einfach aufgrund der Spielweise, die sie haben, schwer zu schlagen sind zu Hause. Also da waren sie jetzt über die Playoffs bisher einfach echt gut. Und gleichzeitig traue ich ihnen nicht zu, ein Spiel 7 im Garden zu gewinnen. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz, ganz solide
Safe Bet für dich quasi.
Nein, also ich meine, natürlich kann es auch durchaus sein, dass das anders verläuft. Ich meine, die Quoten sind ja alle relativ ähnlich. Du hast Knicks in 6 ist bei 2,65, also kaum ein Unterschied. Und Indiana gewinnt in 7, ist bei 3. Wie gesagt, das Szenario kann ich mir schwer vorstellen. Die anderen beiden halte ich aber absolut für realistisch. Nur denke ich einfach, dass es bei den Pacers halt ziemlich gut sein kann, dass, ich meine, die haben ja jetzt auch dann einen Tag Zeit, um sich anzugucken, was sie da verzapft haben in diesem Spiel 5, wie das gelaufen ist, wie sie das vielleicht so ein bisschen verhindern können, wie sie auch Leute wieder in bessere Positionen bekommen, wie sie einen Rebound holen im ersten Viertel und nicht gar keinen, also um da einfach nur mal so einen anderen Anreiz zu setzen.
Ja.
Und dann halte ich das schon für gut möglich, dass sie Spiel 6 gewinnen. Wie gesagt, ich traue ihnen einfach nur nicht, Stand jetzt traue ich ihnen es einfach nur nicht zu, ein Spiel 7 im Madison Square Garden zu gewinnen, wo die Energie halt einfach gerade schon sehr speziell ist und der Moment sehr speziell und sehr groß ist. Ich glaube auch, dass Brunson vor diesen Fans dann auch noch mal anders Reserven mobilisieren kann, als er das jetzt vielleicht in Indiana kann.
Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Garden ist schon sehr geil momentan. Also es macht schon wahnsinnig viel Spaß, die Spiele einfach zu sehen, so auch aus neutraler Perspektive irgendwie.
Ich würde da jetzt auch gern spielen. Ich würde da 0 von 15 werfen, aber ich würde gern spielen.
Ja. Würdest du einen Rebound holen, ist die Frage.
Ich würde es versuchen. Wahrscheinlich würde ich es nicht schaffen.
Ja.
Aber ich würde es versuchen.
Mehr als Miles Turner, oder was?
Vielleicht, vielleicht. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber im Prinzip ist es so.
Auch das, genauso wie unsere Aussagen zu den Quoten, natürlich ohne Gewähr. Und hört euch jetzt noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit, Ole, sollen wir weitermachen mit der vergangenen Nacht?
Selbstverständlich.
Möchtest du über Nikola Jokic sprechen? Über Rudy Gobert?
Und da können wir. Ich würde in erster Linie über Nikola Jokic sprechen.
Ja.
Genug unverantwortliche, dämliche Takes zu Rudy Gobert haben wir auch schon gesehen.
Können wir über Nikola Jokic sprechen, ohne über Rudy Gobert zu sprechen? Das ist die Frage.
Also man kann sagen, was er vielleicht nicht dann direkt bedeutet, dass man irgendwie jemanden, der schon sehr gut ist in seinem Job, komplett in die Tonne kloppt. Man kann sagen, der Schwierigkeitsgrad von vielem, was Jokic in der Nacht gemacht hat, in diesem Spiel gemacht hat, ist so dermaßen hoch, weil Rudy Gobert ein verdammt guter Verteidiger ist. Also dessen beste Rolle ist zwar nicht die 1 gegen 1 Jokic zu verteidigen, sondern eine andere, aber dagegen arbeitet Denver halt auch sehr konsequent. Und trotzdem ist eigentlich ja fast jeder Wurf, den Jokic dann irgendwie genommen und getroffen hat in Korbnähe, wenn mir da dann jemand irgendwie danach sagen kann, hier, das ist aber ein schlechter Contest. Oh, das hat aber ganz, ganz mies gemacht, der Rüdiger. Ne, das ist ja eine Katastrophe. Dann okay, aber also so ziemlich alles, was ich gesehen habe, war einfach nur ein lächerliches Level an Shotmaking, an Kreativität, auch an Touch. Also wie sich seine Arme dabei teilweise bewegt haben und wo dann irgendwie der Winkel überhaupt noch herkam für die Würfe, auch teilweise für die Pässe. Das ist halt einfach so Top-Level All-Time-Basketball, was so Skill-Level angeht, offensiv, was Jokic hat. Und das ist halt auch jetzt nichts Neues, dass gute Offense meistens gute Defense schlägt. In dem Fall historische Offense gegen auch historische Defense, weil Shoutout an beide, dreifacher MVP jetzt gerade geworden, vierfacher DPOY geworden. Das ist alles gerechtfertigt. Es ist jetzt nicht so, dass, weil Jokic in diesem Spiel und auch im Spiel davor dieses individuelle Matchup dominiert, und das tut er, das macht nicht diese Awards für Gobert, das negiert die nicht. Das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie ein Fraud ist oder so. Wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, aber so die Liste an Leuten, die Jokic über die letzten Jahre in den Playoffs filettiert hat, in allen möglichen Konstellationen, ist ziemlich lang. Anthony Davis, kein schlechter Verteidiger. Draymond Green, der sich nach dem Spiel und schon während des Spiels in der Halbzeitpause ja das Maul über Gobert wieder zerrissen hat, weil er neidisch darauf ist, dass der schon viermal Defensive Player of the Year geworden ist und er nur einmal, der wurde auch von Jokic aufgefressen. Bam Adebayo auch. Das ist ungefähr die Liste der besten Verteidiger der letzten Jahre. Wen willst du denn da sonst noch nennen?
Patrick Williams,
klar. Ja. Den hat Jokic noch nicht filetiert, komischerweise. Dem ist er nämlich bisher in den Playoffs immer aus dem Weg gegangen. Ich weiß gar nicht, warum.
Aus Angst.
Mir irgendjemand noch erklären, aber es muss mir auch irgendjemand den Spieler zeigen, der im 1 gegen 1 über eine Serie Jokic jetzt irgendwie in Schach hält. Oder auch nur im Team-Defense-Aspekt. Weil klar, es gab schon Teams, die auch eine Serie gegen Jokic gewonnen haben, aber das war dann in der Regel nicht weil Jokic individuell nichts bekommen hat, sondern eher, weil er halt irgendwie teilweise zwei oder drei seiner besten Mitspieler nicht hatte. So, oder weil sie da in der Bubble damals gegen die Lakers, weil es da vielleicht auch einen Moment zu früh war und die Lakers mit Davis und LeBron auch verdammt gut waren. So, das ist ja alles fein, aber seitdem, die Warriors haben die einmal geschlagen, aber nicht, weil Draymond ihn jetzt irgendwie kontrolliert hätte. Er hatte da zwei Spiele bisschen Probleme, wie er in dieser Serie ja auch, was übrigens dann auch nicht seinen MVP-Award invalide macht oder so. Aber Jokic ist halt, das ist halt so ein Superbrain offensiv, muss man einfach sagen. Der findet ja dann Lösungen, der findet Mittel und Wege, wie er halt Leute dann trotzdem attackiert und fertig machen kann. Und das ist jetzt hier passiert, aber das macht Gobert jetzt nicht auf einmal irgendwie zu einem schlechten Verteidiger oder zu einem Betrüger.
Es ist halt so ein bisschen schade, dass man immer versucht, Gründe zu finden, weshalb irgendjemand irgendwas dann vielleicht doch nicht verdient hat. Also ich meine, du hast ja Jokic auch angesprochen, dass man so nach den ersten beiden Spielen gesagt hat, so Jokic, so letztes Jahr, der Run war jetzt gar nicht so schwierig und jetzt das erste Mal irgendwie kommt ein Team, das ein bisschen schwerer macht und schon siehst du ihn nicht mehr, oder die Nuggets allgemein als Team war doch eher eine Ausnahme, dass sie das letzte Jahr gewonnen haben und so bla bla bla. Und jetzt bist du halt bei Gobert, ist es ja gefühlt noch stärker so das Ding, dass du halt, dass man immer nach Gründen sucht, warum er doch gar nicht so ein guter Verteidiger ist oder warum er jetzt da irgendwo, ja. Und ich bin voll deiner Meinung, was Jokic angeht, was Jokic da gemacht hat. Also ich meine, es war schon so das Ding, Jokic hat, glaube ich, schon auch Bock gehabt auf das Matchup jetzt in dem Fall. Jamal Crawford hat ja diesen Vergleich gemacht wie Olajuwon damals gegen David Robinson.
Bill Simmons hat aber schon gewaltig.
Ja, aber was auch, Bill Simmons hat ja auch gesagt, also von wegen, ne, weil Robinson hat ja damals den MVP-Award bekommen gehabt und Olajuwon war the real MVP quasi in seinen Augen und hat es dann auch in der Serie gezeigt. Aber bei Gobert, ich kann insofern verstehen, dass du halt sagst, okay, Gobert hat jetzt gerade den Defensive Player of the Year bekommen, ist vierfach Defensive Player of the Year und Jokic ist dann so, okay, jetzt attackiere ich meinen Defensive Player of the Year. Gleichzeitig, wie du aber gesagt hast, ist Rudy Gobert ja nicht Defensive Player of the Year, weil er so ein brutaler Postverteidiger ist, sondern er ist halt ein defensives System und kann defensiv wahnsinnig viele Dinge erschweren für das gegnerische Team. Und dann gab es nämlich eine Szene in dem Spiel, als Towns raus musste, weil er sich mal wieder in Foul Trouble begeben hat und Gobert dann Kyle Anderson auf Jokic geschickt hat. Und dann hat nämlich Crawford dann auch gesagt, oh ja, hier Defensive Player of the Year, muss doch jetzt eigentlich Jokic nehmen. Aber dann haust du ja das Team-Defense-Konzept durcheinander. Dann bist du ja.
Das ist übrigens auch da wichtig zu betonen. Also ich glaube auch nicht, dass Jokic dann sagt, ich attackiere Gobert, weil der halt Defensive Player of the Year ist, sondern und weil ich das persönlich nehme, sondern ich glaube, der hat halt erkannt, dass das die beste Art ist, diese Defense zu attackieren. Ja. Weil er damit Gobert aus seiner besten Rolle als Roamer rausnimmt, indem er ihn halt direkt attackiert. Und das ist, also er kann sich im 1 gegen 1 mit dem schwierige Punkte verdienen. Und er macht das. Und das macht ihn zu einem der krassesten Spieler, die wir offensiv je gesehen haben. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie dann super easy ist. Es ist einfach nur eine bessere Variante, als ich acker mich jetzt irgendwie an Towns oder an Reed ab oder auch von mir aus an Kyle Anderson. Und Gobert ist irgendwo immer dahinter und erschwert alles andere, was ich machen will. Also erschwert die Durchstecker auf Aaron Gordon beispielsweise, die, ja, sobald Gobert nicht in der Nähe ist, sind diese Durchstecker da. Die funktionieren halt. Wenn Gobert in der Nähe ist, dann ist diese Option und dieser Teil der Nuggets Offense nicht halb so gefährlich, wie er das gegen andere Teams ist, weil Gobert so verdammt gut in dieser Roma-Rolle ist. Und naja, da haut es halt immer auseinander. Das ist halt, also manchmal habe ich da schon auch die Vorstellung, wenn Leute sagen, jemand ist ein guter Verteidiger, dann hat das auch zu heißen, der kann dann auch jeden Spieler der Welt in jeder Konstellation, ja, in jeder Team-Defense muss er den eigentlich abmelden können, weil sonst ist er in Wirklichkeit ein schlechter Verteidiger.
Ja.
Deswegen ist, also wenn Alex Caruso Nikola Jokic im 1 gegen 1 nicht raushält, dann ist Alex Caruso wahrscheinlich in Wirklichkeit doch kein guter Verteidiger. Fraud. Also das ist halt alles Blödsinn. Es ist einfach ziemlich unsinnig.
Ja, ja.
Und übrigens, auch Gobert, ne? In diesem Spiel 40 Minuten minus 2. Das ist der beste Wert bei den Timberwolves gewesen.
Ja. 100% aus dem Feld war es am Ende, ich habe nicht mehr gecheckt.
Er war von 7 getroffen. Ich meine, er ist offensiv halt trotzdem, man hat schon gemerkt, und ich würde sagen, dass die Offense der Timberwolves ein viel, viel größeres Problem war als die Defense. Mhm. Und dass sie ihm da oft nicht vertrauen und ihm den Ball nicht in Bewegung geben wollen, das ist ein ziemlich großes Problem gewesen. Aber es ist jetzt nicht die Defense von Gobert, die dieses Spiel irgendwie entschieden hat. Und das sollte einfach auch niemand denken. Also wie gesagt, die minus 2 über 40 Minuten sind der beste Wert, den den die Timberwolves in dem Spiel hatten. Da kannst du echt den Finger in ganz viele andere Richtungen zeigen, aber das wäre halt, da müsste man halt kurz drüber nachdenken. Und das ist halt, glaube ich, etwas, was viele Leute dann in der Form einfach auch nicht machen wollen.
Und man kann nicht pöbeln.
Ja.
Weißt du?
Also es würde jetzt ja auch niemand sagen, oh, Anthony Edwards, so eine schrottoffensive Performance. Ich dachte, der ist so toll. Das wäre ja auch blöd. Aber das machen Leute halt auch nicht, weil sie den wesentlich sympathischer finden als Rudy Gobert. Muss man dann halt schon auch irgendwie dazu sagen.
Korrekt. Dann lass uns doch mal über die guten Sachen sprechen.
Oder über die offensiven Probleme. Wie du oder willst. Mir ist egal.
Ja, ich wollte nur ganz kurz Props an Jokic geben, weil also er hat ja, glaube ich, mit 12 Punkten im ersten Viertel angefangen, 4 Assists verteilt, drittes Viertel 16 Punkte, insgesamt 40 Punkte, 10 Rebounds, kein Turnover.
7 Rebounds. Aber dafür 13 Assists und
kein Turnover. Genau, so rum war es.
3 Dunks. Das Highlight-Package, was du am Montag angesprochen hast, ist noch mehr erweitert worden.
Ja, ich glaube, er hat den gordischen Knoten zerschlagen, was das angeht.
Das ist mir jetzt zu hoch, aber wahrscheinlich hast du recht.
Ja.
Den Aaron-gordischen Knoten oder welchen?
Hä?
Den Aaron-gordischen Knoten?
Oh.
Oder ich weiß tatsächlich nicht, was es ist, deswegen habe ich die Referenz nicht verstanden.
Den müsst ihr Minnesota zerschlagen.
Wie gesagt, ich habe die Referenz nicht verstanden. Du müsstest sie mir erklären.
Er hat den Knoten gelöst, weißt du?
Okay.
So, weißt du? Das ist immer so. Weil wir vorher über Fußball gesprochen haben. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge ist auch ein großer Anhänger des gordischen Knotens, den man zerschlagen muss. Deshalb bin ich nochmal drauf gekommen. Wie dem auch sei.
Na okay, ich gucke die Redewendung dann später nach.
Genau.
Wenn du es mir nicht erklären willst.
Vielleicht habe ich sie auch total falsch gesagt, weil ich kann natürlich auch sein. KCP hat der Jokic ein bisschen gerettet, indem er ihm den Ball nochmal als Shotclock und Gameclock am Ende nicht mehr ganz, noch nicht ganz auf Augenhöhe waren und die Shotclock früher abgelaufen ist, Jokic den Ball in der Hand hatte, kam KCP, hat ihn genommen, hat das Turnover kassiert, also Jokic ohne Turnover. Auch sehr nett, spricht fürs Team, ne? Muss man sagen.
Absolut.
Und was eben auch fürs Team spricht, ist, würde ich auch sagen, du hast die Offense der Timberwolves angesprochen, was natürlich ein Problem ist. Was, glaube ich, auch ein Problem ist, dass Towns halt immer wieder in Foul-Trouble kommt, weil man so das Gefühl hat, der ist dann jemand, der so ein bisschen offensiven Rhythmus finden könnte. Hat, glaube ich, auch Mitte zweites Viertel hat er mal 2 in Folge getroffen, dann gleich drittes Foul. Ja, ciao Rhythmus. So. Und aber es war halt auch ich fand auch die Defense der Nuggets fand ich extrem gut, gerade gegen Edwards, weil sie ihm immer wieder unterschiedliche Sachen gezeigt haben. Also sie haben ihn entweder mal physisch 1-gegen-1 mit Gordon, dann hat KCP, dann aber wenn dann mal Murray stand, kam dann irgendwie schnell eine Trap oder ein Double-Team. Es war für ihn dann eben auch schwer, einen Rhythmus anzueignen und da irgendwie ein Ding zu finden, was immer funktioniert hat. Und
ich finde, sie haben halt so eine Art Box and End gespielt. Also das war ja schon, der Druck auf ihn als Ballhändler war schon sehr schnell, sehr, sehr extrem, halt immer mit dem Ziel, dass er den Ball dann wieder abgibt. Und das war, also zu seiner Ehrenrettung, er hat es dann ja auch wenig erzwungen, er hat den Ball dann ja auch irgendwie in der Regel schon versucht weiterzuspielen, nur, also was ich halt nicht so ganz verstanden habe, oft war halt Gobert dann der Screener für ihn und Ant wollte aber Gobert ungern den Ball in Bewegung geben, weil, also wie gesagt, wenn du oben Gobert hast und der dann irgendwie so aus dem Short-Roll der Decision-Maker ist, das ist halt auch nicht seine Komfortzone und ich hatte dadurch das Gefühl, da haben sie halt irgendwie dieser Art von Defense relativ schnell mit in die Karten gespielt, aber es war, also Denver hat das insgesamt einfach richtig gut gemacht, dass sie halt immer gesagt haben, okay, das ist der eine Typ, der uns richtig wehtun kann. Wir versuchen einfach den Ball aus seinen Händen rauszuforcieren. Und mit allem anderen können wir irgendwie leben. Und gerade, also was du angesprochen hast, wenn Towns dann nicht drauf war, der natürlich der andere richtig verdammt gute Offensivspieler in dem Team ist, dann ist es halt noch einfacher gewesen, weil dann hast du noch ein bisschen weniger Respekt vor McDaniels oder auch Nikhil Alexander Walker, obwohl der ja 4 von 8 Dreiern getroffen hat, aber dabei halt trotzdem nicht den ganz großen Druck verspürt hat, glaube ich, defensiv. Und damit hast du das halt ermöglicht. Aber also ich fand die Timberwolves Offense echt dadurch, ich glaube, da hat man schon auch sehr gemerkt, dass halt Conley gefehlt hat, der in dem Spiel absolut nicht dabei war, einfach als jemanden, der so ein bisschen in Sachen Decision-Making und Ballhandling so ein bisschen Last von Edwards nehmen konnte, damit man den zum Beispiel vielleicht auch mal in Bewegung hätte finden können, weil er musste eigentlich immer der Initiator sein. Und dadurch konnte Denver halt auch, glaube ich, noch besser die Defense in seine Richtung überladen, so dass halt dann einfach immer er, wenn er irgendwie mal Richtung Korb gehen wollte, anders als in den Spielen davor, 2-3 Leute, 4 Leute in seinem Weg hatte. Und da hat man dieses Fehlen schon echt gespürt. Also ich bin mal gespannt, ob sie das in den nächsten Spielen halt dann auch so ein bisschen wieder versuchen zu ändern, im Sinne von halt, wenn Conley wieder dabei ist, den mal so ein bisschen als Ballhändler, vielleicht auch mal Alexander Walker als Ballhändler, vielleicht ein paar mehr Anderson-Minuten, auch wenn der in dieser Serie schon eher struggelt, aber einfach um irgendwie dann für Edwards vielleicht auch ein paar Mal irgendwie eher den Weg zu finden, ihn so downhill zu bekommen. Mhm. Weil das war in dem Spiel halt einfach kein Faktor. Und das ist die größte offensive Stärke, die die Wolves eigentlich haben. Und wenn man das nicht hat, dann fehlt halt schon echt eine ganz zentrale Komponente von allem.
Ja, und es war irgendwie ein Mix. Also, dass Denver da Mittel gefunden hat, ist erstmal zu erschweren, und Minnesota da halt irgendwie nicht rausgekommen ist oder beziehungsweise dann halt vielleicht irgendwie zu wenig versucht hat oder wie auch immer. Und ich meine, Monte Morris hat ja eigentlich einen guten Job gemacht, fand ich jetzt so als Backup, also so ein bisschen auch so als ne, für Conley, also natürlich nicht gestartet, aber ist dadurch irgendwie mehr in die Rotation gespielt worden. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Er hat halt jetzt nicht diese Ordner in der Hand, wie jetzt Conley zum Beispiel. Und das fehlt natürlich irgendwie schon.
Ist auch defensiv dann schon eher eine Schwachstelle.
Ja.
Aber ich meine, das ist halt, also da muss ich jetzt auch dran denken, weil diese Geschichte mit Edwards und dem Ballhandling und so, das hatten wir über die ersten Spiele halt mit Murray. Der Unterschied ist halt einfach, dass die Nuggets sowohl Jokic als auch dann noch Aaron Gordon haben, der in einem Spiel sowohl der Starting Power Forward als auch der Backup Center als auch der Starting Point Guard als auch was auch immer sein kann. Der macht ja 45 verschiedene Rollen, ist dann teilweise Lockdown Defender am Flügel, ist teilweise Roma hinten am Korb, der kann halt irgendwie alles abdecken. Sowas in der Art ist halt ziemlich selten. Sowas in der Art, also die Wolves haben jetzt nicht einen Spieler, wo sie sagen können, hier, Jaden McDaniels, mach du mal Ballvortrag im nächsten Spiel, weil das einfach gar nicht seine
Rolle genau.
ist. Also, da sind die Nuggets schon auch echt einzigartig, muss man sagen.
Ja. Und Gordon ist schon einfach krass. Er hat ja auch relativ früh zwei Fouls, ne? Und ist draufgeblieben. Ja. War aber kein Problem.
Ich finde es übrigens also, auch ganz okay, wenn Coaches da nicht immer sofort.
Nee. Finde ich auch, aber es kommt.
Sagen, geh jetzt raus, das kann nichts mehr werden.
Es kommt auf den Spieler an.
Also, ja, auf jeden Fall.
Jetzt es kommt auf Fans, aber bei Karl Towns würde ich jetzt erstmal, also wäre ich vorsichtig.
Da, ja, hast du recht.
Also, ist was dran. Und Gordon kann halt damit umgehen. Also, es gibt halt Spieler, die damit umgehen können, und Spieler, die sind halt, ja.
Das war doch, glaube ich, auch im dritten Viertel dann diese Sequenz, wo Michael Malone erstmal ein Rage-Technical bekommen hat. Wegen einem Foul, also sich halt beim Schiri massiv beschwert hat und sofort die drei nächsten Sequenzen alle Offensivfouls der Timberwolves waren.
Ja.
Da glaube ich schon, also da hat Malone schon auch zu beigetragen. Aber das war bei Gordon halt echt geil, weil der kam mit seinen Foulproblemen wieder aufs Feld, hat sofort einen Offensivfoul angenommen. Und dafür das richtige Gespür zu haben, das hat auch nicht jeder.
Ja. Also da ist der Grad ja sehr schmal zwischen Offensivfoul und drittem Foul. Und
dann wirfst du einfach eine Münze, oder? In 90% der Fälle.
Theoretisch schon, ja.
Irgendwas irgendwie regeln.
Ja. Kommt drauf an, was die Schiedsrichter getrunken haben vorher. Ob sie in deine Richtung gehen oder nicht. Nein, das ist keine Unterstellung, aber es ist halt, du kannst es.
Aber im Prinzip ist es so. Ja, klar. Ich weiß schon.
Christian Brown. Auch sehr gute Minuten.
Ja.
Und hat sogar Edwards abgeräumt, defensiv echt eine gute Rolle gespielt, vorne immer wieder ans Brett gegangen. Das finde ich aber eben schon geil, diese Energie. Also ich meine, wir wissen, er ist jetzt nicht der beste Shooter, aber er hat offensiv Rebounds geholt, auch so mit Ball. Und was ich bei ihm auch immer geil finde, ist ja immer so, Spieler wollen ja eigentlich mal so ein bisschen lässig rüberkommen, aber er muss dann, wenn wir bei ihm was Gutes irgendwie funktioniert, dann muss er immer so ein bisschen grinsen.
Ja.
Weißt du? So, das sieht immer gut aus.
Ja, und halt immer auch immer so ein bisschen Mienmagen dabei. Also der könnte auch gut für die Knicks spielen.
Ja, genau. Und war auch ein bisschen sinnbildlich, ich meine, du hast ja auch gesagt, glaube ich, nach Spiel 2, als wir uns überlegt haben, okay, wie kann denn die Serie jetzt weitergehen, haben die Timberwolves Denver jetzt wirklich so an dem Punkt, an dem es keine Umkehr mehr gibt? Und du hast auch gesagt, okay, es ist halt eine Frage, können sie diese defensive Intensität aufrechterhalten? Können sie so weiter verteidigen? Und ich hatte auch so den Eindruck, es ist jetzt halt, sie verteidigen immer noch extrem gut. Es schleichen sich aber jetzt gerade halt doch vielleicht ein bisschen mehr so kleinere Fehler oder Unaufmerksamkeiten ein, die jetzt halt Denver gerade, dummerweise Denver die Tür halt weit aufmachen, weil Denver halt Denver ist. Aber und es gab jetzt halt ein Ding, bei dem sie halt in der, wann waren das? Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, Brown hat oben den Ball, above the break, hätte einen offenen Dreier, und der Verteidiger von KCP, der in dem Spiel ja ziemlich heiß war, hat den Dreier wiedergefunden, rennt ganz schnell weg und zu Christian Brown, bei dem wir ja wissen, nicht der beste Dreierschütze, und lässt KCP komplett offen, der dann den Dreier trifft. Und das ist halt so, ich glaube, man interpretiert ja immer nach hinten so, ne? Es ist ja immer so, ja, siehst du mal hier und so. Und es ist ja alles, wir haben ja alles schon mal gesehen. Aber das ist vielleicht was, weiß ich nicht, in Spiel 2, ob es das gegeben hätte, weiß ich jetzt nicht. Da war halt irgendwie vielleicht noch minimal mehr Zug dahinter oder minimal, weißt du, und wie gesagt, kein Vorwurf an Minnesota. Es ist einfach nur dieses Ding, das, was sie in den ersten beiden Spielen gemacht haben, über 7 Spiele, oder beziehungsweise jetzt sind wir bei 5 Spielen, komplett durchzuziehen, ist vielleicht auch einfach nicht so einfach.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube auch, dass sie über die ersten beiden Spiele auch nichts zu verlieren hatten. Das ist jetzt dann halt anders, wenn du 2-0 geführt hast und das nach 2 Auswärtsspielen. Das ist halt einfach eine andere Situation, als wenn du so quasi als der Underdog irgendwie dort auftrittst, in Spiel 2 ja auch noch ohne Gobert und da sicherlich nicht viele Leute geglaubt haben, dass man das Spiel gewinnen kann. Das ist schon auf jeden Fall ein anderer Auftritt, aber ich glaube schon auch, dass halt einfach so dieses Prozessieren, was die Nuggets einfach können, sie dieses sich Leute zurechtlegen und auch irgendwie die richtigen Sachen finden, dass das schon auch sehr, sehr viel dazu beiträgt. Klar, einzelne Fehler gibt's immer, die gab es wahrscheinlich auch, wobei ich weiß gar nicht, ob es die in Spiel 2 gab, weil Spiel 2 schon
eine Meisterleistung war. Ja, im Endeffekt gibt es ja immer, aber es ist halt, genau, es wird vielleicht ein bisschen...
Es fällt mehr auf, einfach weil sie dieses, ich meine, was sie halt über die ersten Spiele gemacht haben, sie haben halt super viele Turnover forciert und dadurch dann auch leichte Punkte bekommen auf der Gegenseite, haben Denver aus dem Rhythmus gebracht und so. Und diese Big Plays, also diese Stops mit dann direktem Gegenzug und so, davon ist jetzt einfach viel, viel weniger zu sehen. Und ich glaube, das nimmt dann halt auch viel von dem Rhythmus raus, den sie einfach eine Zeit lang hatten. Und jetzt
Denver ist wieder Denver.
Ja, Denver ist halt einfach wieder Denver. Also das ist wahrscheinlich auch der größte Faktor an dem Ganzen.
Wie geht es jetzt weiter?
Also ich würde es den Timberwolves schon zutrauen, dass sie noch Spiel 6 gewinnen. Und also wer weiß, in einem Spiel 7 kann sowieso alles passieren. Aber es spricht jetzt gerade schon viel dafür, dass Denver einfach die Lösung gefunden hat. Und dass diese Lösung zwar immer noch harte Arbeit ist, aber dass sie halt einfach da ist. Und deswegen, ja, ich könnte es mir schon auch vorstellen, dass sie das nächste einfach gewinnen. Aber also ich würde jetzt auf jeden Fall wieder mit Denver gewinnt die Serie gehen. Und auch mit, ich weiß nicht, ob irgendjemand Denver in der Serie besiegt. Weil die halt schon sehr... Also, wenn du den Punch absorbieren kannst, den sie über die ersten beiden Spiele hier empfangen haben, dann kannst du schon relativ viel mitnehmen. Ich glaube zwar, dass ehrlicherweise, also wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Pfad beispielsweise OKC Boston ist, das sind zwei Teams, die in der Regular Season viel, viel besser offensiv waren, als Minnesota das in der Regular Season war. Das kann schon sein, dass die dann über eine Serie etwas mehr auch Probleme der Denver-Defense bereiten können. Aber es ist ja immer so ein, es gleicht sich ja dann an. Also ihre Offense ist halt auch ziemlich schwer zu stoppen. Deswegen, also dieses offensive Argument könnte vielleicht noch dafür sprechen, dass eins der anderen Teams, die dann noch kommen könnten, sie noch mehr herausfordern könnten. Aber gleichzeitig habe ich schon auch sehr viel Respekt vor dem, was die Timberwolves bisher so gemacht haben. Deswegen weiß ich nicht, ob dieses Statement korrekt ist oder nicht. Also ist halt einfach nur so eine Theorie letztendlich. Aber Denver sollte schon jetzt gerade wahrscheinlich wieder der Favorit sein.
Ich würde auch in deine Richtung tendieren. Einfach weil diese ersten beiden Spiele schon ein ziemlich harter Schlag waren. Und sich dann irgendwie nochmal so rauszudrehen, dass du dann 3 in Folge gewinnst, danach 2 davon auswärts, 2 Spiele auch sehr, sehr deutlich. Also das ist schon irgendwie so ein... Ich glaube, dann ist es wirklich schwer, momentan eine Serie gegen sie zu gewinnen. Und das Matchup Boston brauchen wir nach der ersten Runde eigentlich nichts mehr drauf geben. Ich sag's jetzt trotzdem ganz kurz. Also Boston, da sah Denver ganz gut aus, so in der regulären Saison.
Ja, deswegen waren 2 enge Spiele, die sie gewonnen haben. Ich glaube, so, dass Bostons Shooting-Varianz und vor allem auch Shooting-Volumen ihnen einen Vorteil geben könnte gegen Denver, also auch in der Serie, weil sie halt einfach ein paar Spiele haben werden, wo sie wahrscheinlich deutlich mehr Dreier treffen und das schon helfen kann in so einem Duell gegen ein Team, was halt sehr konstant an 2 Punkte kommt. Aber ja, wie gesagt, also verstecken müsste sich Denver da mit Sicherheit nicht und gegen sonst auch niemanden, das ist schon klar. Man muss auch einfach sagen, also das Level, auf dem Jokic unterwegs ist, ist halt auch, auf diesen Sphären sind noch nicht wahnsinnig viele Leute in der NBA-Geschichte gewandelt, wo der jetzt gerade unterwegs ist und auch seit ein paar Jahren eigentlich unterwegs ist.
Ja, eben, die Konstanz ist ja auch noch Wahnsinn, wenn du überlegst, wie lange das schon durchzieht. Ich meine, du hast Boston angesprochen, wir können es ja, ich glaube, die Serie ist ja am schnellsten abzuhaken, vielleicht weil sie eventuell kommende Nacht auch schon abgehakt ist. Nachdem es die obligatorische Niederlage in Spiel 2 gab zu Hause, jetzt die nächsten beiden gewonnen in Cleveland und ist irgendwie so eine komische, ich muss sagen, die Serie packt mich jetzt halt auch nicht richtig. Ich glaube, es ist halt einfach irgendwie so dieses Ding, dass, okay, Cleveland versucht zwar viel, jetzt hat aber in Spiel 4 war Mitchell raus mit Wadenproblemen. Spiel 5, weiß ich gar nicht, ist er drin? Ist er nicht drin?
So. Weil ich weiß, questionable war das letzte, was ich gesehen habe.
LeVert ist aber raus für Spiel 5, der eigentlich, finde ich, viele gute Sachen von der Bank gemacht hat, gerade mit seiner aggressiven Offense irgendwie, und Allen sowieso raus. Also es ist irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen, dass Cleveland das noch irgendwie dreht. Ich sehe halt, ja, es gibt halt immer wieder Phasen, aber es ist halt, Boston ist halt wie so ein, wirkt halt wie das klar bessere Team, das dann mal hin und wieder was zulässt, dann aber auch direkt wieder umschalten kann. Also deswegen, ich weiß nicht, siehst du, was mich, glaube ich, am meisten schockiert, ist, dass Luke Kornet wertvolle Playoff-Minuten spielt.
Ja, gut.
Nichts gegen Luke Kornet, aber ich hatte damit, also nach der Phase in Chicago hatte ich nicht damit gerechnet, dass er nochmal eine größere Rolle in den Playoffs einnehmen kann. Und er spielt ja wirklich, also er spielt ja, und ich finde, auch wenn er spielt, spielt er gut. Also
ich finde es teilweise abgefahren, dass er, also dass Xavier Tillman eigentlich gar keine Rolle spielt und dass Kornet ihm so vorgezogen wird. Ich weiß auch gar nicht, wie gut ich das finde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt in jedem Duell irgendwie so bleiben muss, aber ich finde, in manchen Duellen sieht Kornet ganz gut aus. Wenn Mitchell auf dem Feld ist und Kornet auch, dann finde ich das nicht so gut. Dann sind da schon ein paar mehr Möglichkeiten gegeben. Aber also grundsätzlich würde ich auch deinem Gefühl, was diese Serie angeht, zustimmen. Ich glaube einfach, dass die Ausfälle bei den Cavs schon ziemlich problematisch sind, dass das also die verkaufen sich, finde ich, ganz gut in der Serie, definitiv. Ja, also ich meine, auch Spiel 4 war ja wieder eine eher knappe Angelegenheit, aber auch da hatte man dann teilweise eher das Gefühl, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Boston halt zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen den Faden verliert. Gleichzeitig irgendwie so die beste Version von ihnen ist halt schon klar besser als die beste Version der Cavs, die es jetzt im Moment geben kann. Was mir so ein bisschen leichte Sorgen bereitet, was so weitere Playoffs angeht, ist so, dass Al Horford einfach gerade nicht so richtig da wirkt. Also finde nicht so mobil, wie man das gerne hätte. Und er halt auch Würfe wieder nicht trifft. Das war letztes Jahr in den Playoffs auch schon ein bisschen ein Problem. Deswegen wäre es schon gut, wenn halt der Kristaps irgendwann zurückkehren würde. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt im Moment so der Status ist. Aber ich würde jetzt schon auch eigentlich eher dazu tendieren, dass Boston das kommende Nacht wahrscheinlich regeln sollte. Man weiß natürlich auch, dass, wenn man das bei Boston sagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie das dann nicht tun.
Dass man aber, nach Cleveland fährt.
Aber es sollte halt eigentlich so sein.
Und eigentlich schon. Naja.
Eigentlich also schon. Mich hat diese Serie jetzt auch nicht so wahnsinnig doll gepackt insgesamt, muss ich gestehen.
Ich meine, Cleveland, wie du sagst, also Cleveland versucht ja wirklich viel. Ich glaube, jetzt in Spiel 4 haben sie 48 Dreier genommen. Haben wir versucht halt da so ein bisschen mehr zu ballern als Boston. Haben halt die 15 weniger genommen haben, Boston. Cleveland hat aber auch nur 15 getroffen. Also es war halt, sie haben es halt irgendwie versucht, Merrill war da, die
Wade. Sie sind ziemlich gut gestartet, glaube ich. Ne?
Sie sind heiß gestartet, genau, und dann komplett abgekühlt. Drews hat eine gute Phase. Was vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ob es
Garland war zumindest mal richtig aggressiv.
Genau, wollte ich gerade sagen, genau. Garland hat gerade zweite Halbzeit echt ein gutes Spiel gemacht. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist halt für Boston auch einfach, du hast halt so viele Möglichkeiten. Also du hast ja Brown und Tatum, ist eh klar, du hast White, aber dann hast du halt irgendwie auch
Es fällt ja nicht mal auf, dass Derek White jetzt 3 Spiele in Folge
mies
war.
Ja, ja.
Also irgendwie kann Boston im Moment halt auch einfach nicht gewinnen. Das muss man schon auch dazu sagen, weil einfach jeder erwartet, dass die da irgendwie durchmarschieren und am besten auch mit 50 Punkten Unterschied gewinnen. Ja. Also das ist irgendwie, das ist halt auch keine wahnsinnig faire Situation. und also habe ich ja auch letzte Woche schon mal angemerkt, so dass mir das auch eigentlich selber auf den Senkel geht, wie kritisch man da immer automatisch ist, wenn es jetzt halt nicht alles einfach Durchmarsch ist. Aber gefühlt sollte es halt eigentlich auch einfach ein Durchmarsch sein.
Ja, das ist halt so das Ding. Und ich meine, es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so die letzten Jahre, also auch wenn die ja eigentlich nüchtern betrachtet besser waren, als sie jetzt gerade dargestellt werden gern, aber dass man halt diese keltischen Einbrüche irgendwie kennt und dann denkt so, ist es jetzt, kriegen sie es dieses Jahr hin, kriegen sie es nicht hin und jetzt, oh, schau mal da. Aber es ist, wie gesagt, ich finde, Also Sorgen mache ich mir gar nicht, einfach weil ich auch so das Gefühl habe, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich klingend gegenüber den Cavs, aber dass Boston halt einfach gerade auch, wenn du die Verletzten noch mit anschaust, halt ein bisschen unterfordert ist einfach in der Serie, weil sie halt einfach das klar bessere Team sind. Und dann ist es halt, dann bist du in der Serie, gehst du durch und dann hast du aber halt vielleicht Phasen, in denen es nicht optimal läuft. Wie es dann, haben wir auch schon gesagt, wie es dann aussieht, wenn sie dann auf einmal gegen Denver spielen oder gegen OKC oder gegen Minnesota oder gegen die Mavs, steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt für den Moment, Und wie gesagt, ich finde es auch ganz, ich meine, du hast halt, ich habe die anderen erwähnt, aber du hast halt Jerry Holiday, der da, du hast immer noch Jerry Holiday da rumlaufen, der offensiv gar nicht viel machen muss, aber die halt, wenn es mal sein muss, irgendwie nach einem Mobley and one, die halt schon auf der anderen Seite den Dreier treffen kann.
Ja, in Spiel 4 war der offensiv auf einmal sensationell. Und dabei hast du halt in dieser Saison wahrscheinlich in mehr als der Hälfte der Spiele hast du ihn offensiv kaum wahrgenommen, weil es einfach auch nicht nötig war. Das ist nicht dieses Team, das ist halt auch einfach ein Luxuskader, muss man, also eine Luxus-Top 6, im Moment eher eine Top 4, aber was soll's, es sind halt schon einfach sehr, sehr, sehr gute Spieler, die, die im Moment auch einfach dann sich schon abheben. Also das wird mit den Erwartungen in der nächsten Serie dann auch so sein. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass gerade wenn es dann die Knicks werden und man halt so diese Atmosphäre hat und ein sehr physisches Team hat und so, was halt schon auch im Moment sich inmitten eines so mehr oder weniger magischen Runs befindet, dass das auf jeden Fall eine andere Herausforderung wird als die Cavs, wo in jedem Spiel darüber sinniert wird, was macht ein Mitchell im Sommer und hey, zwei Bigs macht Lakers. Eh keinen Sinn, die können auch nicht zusammenspielen. LeBron sitzt courtside, haut aber wie viele andere Fans auch schon vor Spielende ab, weil er halt super Fan ist und damit Leute darüber reden, oh, doch nochmal Rückkehr nach Cleveland und den ganzen Scheiß. Also das ist ja was anderes als das, was bei den Knicks gerade passiert. Deswegen, das wäre dann sicherlich schon irgendwie eine andere Dynamik. Aber die Favoritenrolle wäre da ja auch nicht anders verteilt, als es jetzt gerade ist. Und das macht es irgendwie zu einem komischen Playoff-Run.
Das ist richtig. Vielleicht kommt Ananobi ja zurück, sollten sie in die Conference Finals kommen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Spielt dann 48 Minuten und dann...
Genau. Die nächste Verletzung mit
anderen. Jinxen wir es nicht.
Nee, genau. Deutlich interessanter ist dann doch Mavs OKC, ne?
Absolut.
2-2, es geht hin und her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass Dallas eigentlich jetzt so in den letzten beiden Spielen irgendwie das bessere Team war. Oder die nicht die Serie im Griff hat, aber Dallas wirkte auf mich irgendwie stärker, gefestigter, als funktionierte ihre Idee besser. Gerade, also für den Moment, ne? Also als bereiteten sie halt OKC echt Probleme, gerade weil sie halt die Zone extrem gut dicht bekommen, weil sie Schützen offen lassen, die bei OKC gerade nicht so gut treffen, weil sie auch dann theoretisch die richtigen Leute offen lassen und natürlich noch, weil sie PJ Washington haben, der auf einmal Superscorer ist. Ich finde es schon abgefahren, weil PJ Washington.
Stell dir vor, sie hätten dann auch noch Luka Doncic.
Ja, wenn sich der angemeldet hätte für die Serie, ne? Das wäre krass. Aber bevor wir zu Doncic kommen, also PJ Washington finde ich schon Wahnsinn, mit welcher Selbstverständlichkeit der offensiv spielt. Also weißt du, er ist ja kein ausgewiesener Scorer, aber da ist kein Zögern, egal ob beim Wurf oder ob er direkt zum Dreier hochgeht, egal ob aus der Ecke, Birne, von der Seite, ganz egal, ob er zum Korb zieht, das ist alles zielstrebig. Also das beeindruckt mich wirklich, einen Spieler zu sehen, der eigentlich Rollenspieler ist, der dann auf einmal sagt in der zweiten Playoff-Runde, na okay, ich mach einfach.
Ja, der Mann versteht seine Rolle.
Ja.
Und ist, also ich meine, das ist ja auch für ihn das erste Mal, dass er in einer Situation ist, wo es für sein Team wirklich um was geht. Der hat vorher seine Karriere in Charlotte verbracht, da gibt's keine wichtigen Spiele nach den ersten 10 der Saison. Und der ist auf jeden Fall einer der Leute, die, glaube ich, diese Playoffs am meisten dafür genutzt haben, ihr Ansehen in der Liga zu steigern. Also, weil der halt einfach ein super wertvolles Skillset für die Playoffs hat. Wenn der Dreier dann so fällt, aber auch sonst, ne, so mit den defensiven Anlagen, mit der Athletik, mit den langen Armen, so gewisse Ballskills auch auf dem Weg zum Korb und so, Closeouts attackieren, der bringt halt schon echt ein super Paket mit. Also, das hat sich schon auf jeden Fall ausgezahlt, den zu holen. Absolut. Fällt mir schon auch sehr, sehr gut.
Und du hast schon gesagt, beziehungsweise noch meinen Gedanken auszufinden. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Dallas mehr in seiner Komfortzone unterwegs war als OKC und dass OKC wirklich hart arbeiten musste. Aber OKC hat es angenommen, gerade in Spiel 4 jetzt, und hat es dann am Ende noch gedreht. Aber hast du es ähnlich wahrgenommen?
Ja, ich glaube,
Luca ausklammerst kurz, da reden wir gleich noch drüber.
Ich finde allgemein über die letzten drei Spiele und auch hier, also im vierten Viertel hat Dallas relativ früh noch, relativ spät eigentlich sogar noch mit 7 Punkten, glaube ich, geführt. Ja. Also das sah ja eigentlich ganz gut aus für eine 3-1-Führung. Und dann hatte ich den Eindruck, dass sich dann irgendwann auch Dagnall mal auf eine Rotation festgelegt hat, die halt einfach funktioniert hat. Also das heißt nicht, dass das dann im nächsten Spiel genauso ist, aber da war es dann einfach sehr gut. Also A mit Kayson Wallace, der Kyrie Irving nicht zum Closer hat werden lassen, was über die letzten Spiele ja schon oft der Fall war, dass Kyrie Irving dann am Ende so ein bisschen übernommen hat, nicht immer als Scorer, aber also teilweise als Scorer, teilweise mehr als Facilitator. Und der hatte halt echt Probleme im letzten Viertel gehabt mit Kayson Wallace, der einfach ein geiler Verteidiger ist. halt kein Giddy drauf. Auch, also endlich, muss man sagen. Ich weiß nicht, warum der immer noch startet. Ich verstehe es zu 0%, weil es halt einfach, also auch in dem Spiel wieder, ich glaube, die Mavs haben 14-6 geführt, als Giddy dann rausgegangen ist. Danach konnte OKC dann auch anfangen mitzuspielen. Aber es ist halt einfach immer noch ein Handicap. Ich weiß nicht, warum man das immer noch macht, aber egal. Vielleicht ist er
ein Spiel, glaube ich, Schrittfehler und von Derrick Jones abgeräumt worden, glaube ich,
genau.
Relativ am Anfang.
Also, ja, genau. Und man hatte auch immer das Gefühl, eigentlich weiß der auch gerade nicht so ganz, was er machen soll. Das ist ja auch schwierig. Ja. Aber also
Fan, ich merke schon.
Ja, aber ich meine, ich sag's auch seit Anfang der Saison. Und mich wundert es einfach. Ich dachte, das ist halt so eins der ersten Playoff-Adjustments,
das du dann. Und das vom Coach of the Year. Mein Gott.
Und ich halte den auch nach wie vor für
genau,
Fraud. Ja. Nee, ich halte den auch für einen überragenden Coach. Und also selbstverständlich ist auch hier zu betonen, dass Mark Daigneault 140 Milliarden Mal mehr Ahnung von Basketball hat als ich. Also das will ich ihm überhaupt nicht streitig machen. Nur diese eine Nummer verstehe ich einfach nicht, weil es so ziemlich in jedem Spiel einfach ein Handicap ist, Giddy da drauf zu haben. Gerade wenn Shea auch spielt. Und Shea, der ist halt, ist ja schon relativ gut, ist auch bisher auf jeden Fall der beste Spieler der Serie, aber der braucht halt, oder der profitiert auf jeden Fall von Driving Lanes und die hat er eher, wenn Giddy nicht drauf ist, weil der halt nicht verteidigen wird. Und wenn Giddy und Dort beide gleichzeitig spielen und Dort, der wirft zwar Dreier, aber der ist halt nicht gut darin, also nicht wirklich jedenfalls, dann sind es halt schon mal zwei Leute, die sich mehr auf ihn konzentrieren können. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum er das macht. Aber ich meine, es ist ja immerhin auch so, dass Daigneault ja auch nicht mit beiden dann closed, sondern halt maximal mit Dort. Und das passt dann schon. Wobei ich mir auch teilweise denke, Wiggins und Wallace zusammen ist vielleicht auch okay. Je nachdem. Also wird sich zeigen. Aber ich finde, Giddy jetzt auch in Spiel 4, es sah ganz gut aus, als Shea nicht drauf war und Giddy dann halt mal so ein bisschen Playmaker sein konnte und halt auch das zeigen konnte, was er ja eigentlich gut kann. Also es ist ja nicht so, dass der ein schlechter Spieler wäre, das betone ich ja auch damit überhaupt nicht, sondern eher, dass halt die Sachen, die er gut kann, sind verschenkt in der Starting Five von OKC, meiner Meinung nach. Mhm. Weil er da halt einfach nicht der beste Playmaker ist, nicht der beste Ballhändler ist. Er kann gut passen, aber auch das ist halt nicht das Notwendigste in dieser Konstellation. Aber ich würde mir halt denken, in der weiteren Serie ihn als Backup-Point Guard dann bringen, das passt schon. Also in den paar Minuten, die Shea halt nicht spielt, aber wenn Shea drauf ist, dann ist das halt einfach, also so blöd das klingt, aber es ist halt schon einfach dann ein bisschen Klotz am Bein für ihn. Und das ist auch, was die Lineup-Daten angeht, schon über die gesamte Saison so. Dass halt auch die vier Starter ohne Giddy mit Isaiah Joe sind halt irgendwie sofort das beste Lineup der Liga. Mit Giddy sind sie irgendwie gerade so positiv. Ja. Das ist halt, hat sich halt über diese Saison schon so durchgezogen. Das war letzte Saison auch schon so ähnlich. Das ist jetzt nicht so, dass das einfach nur so ein bisschen auf einmal so wirkt, sondern das war auch einigermaßen absehbar. Und das gibt halt den Mavs immer jemanden, von dem sie absinken und aushelfen können. Und das macht es halt einfach schwieriger für ein Team, was eigentlich halt so schon sehr davon lebt, viel in Richtung Korb zu kommen. Und das war jetzt für OKC auch ein Spiel 4, was sie am Ende gewonnen haben. Also klingt jetzt alles so negativ, sie haben es ja gewonnen. Aber es war halt sehr, sehr hoher Schwierigkeitsgrad, sehr viel Midrange ja auch. Natürlich auch super viele Freiwürfe, die sie alle getroffen haben. Also ich glaube 23 von 24 waren sie am Ende. Also sie mussten sich das schon sehr hart verdienen. Und ich weiß nicht, teilweise habe ich den Eindruck, es könnte auch ein bisschen leichter sein. Weil sie eigentlich schon, also gerade gegen diese Version von Luca haben sie mehr Talent dann insgesamt als Team.
Das haben sie auf jeden Fall. Aber Dallas macht's, ich finde halt, Dallas macht's einfach sehr, sehr gut, sie richtig zu beschäftigen und sie immer zu schnellen Entscheidungen zu zwingen. Also dass sie halt, wenn sie mal einen Offensiv-Rebound holen, dann ist sofort ein Verteidiger da. Wenn sie mal irgendwie Richtung Zone kommen, ist sofort mehrere Verteidiger da. Es ist immer so ein Ding, okay, sie haben, ich meine, klar, das sind noch irgendwie Playoffs, aber ich finde, Dallas lässt ihnen wirklich extrem wenig Raum, jetzt ihr Spiel aufzuziehen. Und Shea hat es dann halt am Ende von Spiel 4, hat er halt einfach übernommen und hat gesagt, Freunde, ich bringe uns jetzt nach Hause. Offensiv und hat dann das Ding irgendwie geclosed und umgekehrt hat eben OKC ja dann auch besser verteidigt und hat dann eben den Vorteil gehabt, dass Luca nicht Luca ist momentan und dass Cason Wallace so gut verteidigt hat gegen Kyrie, glaube ich, auch 5 Fouls gehabt und hat sich dann eben noch das Rebound-Battle so ein bisschen gedreht. Also es war ja so, sie hatten irgendwie am Anfang am Brett Probleme und am Ende sah es da ein bisschen besser oder sah es dann besser aus. Und ja, also ich finde, Dallas macht es ihnen wirklich, wirklich schwer. Gerade auch, also ich meine, auch der Rim-Pressure quasi auf der anderen Seite ist auch wieder höher. Also man sieht es auch wieder mehr Lobs, ob das dann am Ende serienentscheidend ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber gerade so, dass Lively und Gafford sich permanent so abwechseln. Ich finde auch die Stints teilweise geil. Paar Minuten der, paar Minuten der. Aber halt immer Vollgas. Also immer so, ne, geh rollt zum Ring, macht Druck, Box hinten aus, conteste jeden Wurf am Ring.
Und weil ich Lively schon klar besser finde. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich finde, so seine Mobilität ist schon ein Unterschied im Vergleich zu Gerford.
Ich weiß nicht, ob ich klar besser sagen würde. Also ich finde ihn auch richtig gut. Aber mir gefällt so diese physische Komponente von Gerford gefällt mir schon auch ganz gut. Also vielleicht ist Lively die teilweise bessere Option, würde ich dazu schauen. Aber klar, finde ich jetzt, wird Gerford jetzt für mich nicht ganz gerecht. Aber da ist es vielleicht.
Ist dann vielleicht auch dem Eindruck vom letzten Spiel geschuldet. Also da ist es mir halt besonders aufgefallen. Genau. Jetzt nochmal die Spiele davor vergegenwärtigen. Aber da hatte ich schon das Gefühl, dass Lively eigentlich mit der Schnelligkeit des Spiels ein bisschen besser zurechtkommt als Gerford.
Ja. Also ist Lukas Problem. Irgendwie ja schon. Also
das Team ansonsten liefert zumindest ziemlich stark ab. Und ich glaube, mit einem normalen Luca, dann müsste Dallas halt schon eigentlich vorne liegen.
Ja.
Ich meine, du kannst auf der Gegenseite auch sagen, wenn Jalen Williams ein bisschen mehr aussehen würde wie der Jalen Williams, den wir kennengelernt haben über die letzten anderthalb Jahre, dann könnte OKC auch besser dastehen. Also kann man ja immer machen. Aber bei Luca hat man, finde ich, schon ziemlich klar den Eindruck, dass er halt limitiert ist, dass er dadurch natürlich auch noch mehr lamentiert als sonst, was dann auch immer das Ganze ein bisschen anstrengender macht noch, als es sein müsste. Aber es ist auf jeden Fall ja schon weit entfernt von der Playoff-Version von Luka Doncic, die wir bisher so über die Jahre gesehen haben, weil er da ja in der Regel schon jemand war, der auf einem sehr, sehr hohen Level individuell unterwegs war. Und das ist er in der Form jedenfalls nicht konstant in diesem Jahr. Und die Quoten sind viel, viel schlechter und ja, insgesamt der Output ist einfach nicht so gut.
Schiebst du es aufs Körperliche größtenteils bei ihm?
Ja, ich glaube jetzt zumindest nicht, dass irgendwas passiert ist, was ihn jetzt auf einmal zu einem unterdurchschnittlichen NBA-Spieler macht. Also ich meine, ist er also auch nicht, es ist übertrieben, du weißt schon, aber nee, ich glaube auch nicht, dass es die Defense von Lou Dort ist. Die ist sicherlich nervig, aber also ganz ehrlich, Luka Doncic hat über die Jahre auch schon gegen größere und sogar bessere Verteidiger besser ausgesehen, als er das im Moment tut. Und er war auch gegen die Clippers schon nicht konstant überragend.
Und ich finde, er kommt ja auch teilweise zu guten Würfen. Was natürlich, wenn du die hart erarbeiten musst, ist es dann auch schwerer, gute Würfe zu treffen, klar. Aber es ist dann trotzdem, auch wenn er, also Würfe, die er normalerweise im Schlaf trifft, so Runner in der Zone oder so, fallen dann irgendwie kurz aus. Also es wirkt alles nicht so 100%. Und anders als bei Halliburton zum Beispiel, über den wir vorher gesprochen haben, bei Luca haben wir es in den Playoffs halt schon gesehen, wie du gesagt hast. Also das, und da ist es halt dann.
Und er hatte auch schon ein paar richtig gute Spiele. Er schafft es einfach nur nicht jedes Spiel.
Ja. Und man merkt schon, also auch wie er sich bewegt. Also wenn er den Ball mal nicht hat. Also es wirkt schon sehr gequält, was er da so macht, eigentlich.
Ja. Was, glaube ich, auch so ein bisschen sein Ding ist einfach.
Ja, schon. Ja, genau. Das ist auch er wirkt auch topfit gequält. Ja, stimmt.
Also er und Embiid sind da so ein bisschen ihre eigene Kategorie, wo man das halt immer sieht, wenn es ihm gerade nicht so gut geht.
Ja.
Aber ich glaube schon auch, dass es ihm wirklich nicht so gut geht.
Was macht das mit der Serie für dich?
Ja, schwierig, aber es könnte schon sein, dass dieses Spiel 4, so auch diese Schlussphase, so ein bisschen der Schlüssel jetzt waren. Ich glaube, dass OKC im Zweifel ein paar mehr Hebel eigentlich hat, die sie betätigen können und halt den Heimvorteil auf seiner Seite hat. Gleichzeitig, also ich meine, wie schon vor der Serie auch gesagt, so dieser Erfahrungsvorteil, den Kyrie und Luca haben, der ist halt schon da. Deswegen würde ich jetzt die Mavs auch nicht abschreiben, aber also ich ändere jetzt einfach meinen Pick nicht. Das wäre ja eher albern. Der war, glaube ich, OKC in 7.
Ja, ich glaube, bei mir war es auch. Ich würde auch nicht ändern. Also was du sagst mit den größeren Möglichkeiten, die sie haben. Und gerade in der Schlussphase war es. Also ich meine, wenn die Schützen von OKC besser treffen, was sie in der Schlussphase getan haben, dann wird es auch mit der Strategie der Mavs komplizierter. Umgekehrt, wenn die Mavs halt ihre Freiwürfe treffen, wird es auch für OKC schwieriger, weil 12 von 23 in Spiel 4 ist auch
ist mies. Gleichzeitig 7 von 27 von draußen für OKC ist auch nicht.
Eben, genau.
Nicht also die Norm,
halt,
ne?
Es ist halt, wie immer in den Playoffs, du findest, in jede Richtung findest du statistische Argumente, um deinen Point irgendwie zu untermauern. Deshalb, ich glaube aber auch nicht. Also, ich glaube, es bleibt eng. Ich bin gespannt, ob Luca halt irgendwie nochmal richtig in die Serie findet, ob Kyrie dann auch nochmal, also, ob wir jetzt in Spiel 5 wieder einen anderen Kyrie sehen. Und dann sehe ich OKC jetzt auch als vielseitiger, gerade auch weil OKC das halt, also es ist ja, Talent ist ja nicht die Frage. Es ist halt immer so die Frage, wie, um es platt zu formulieren, nimmt OKC das alles an? Und wie kommen sie damit zurecht? Und sie kommen sehr gut damit zurecht, finde ich. Also gerade, wie gesagt, so ein Spiel, das eigentlich so aus meiner Perspektive gar nicht so optimal für sie lief über einen langen Zeitraum. Dann am Ende zu drehen, auswärts mit dem Rücken zur Wand, weil wenn du es verlierst, bist du bei 1-3, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterkommst, sinkt dann irgendwie sehr, sehr deutlich. Und dann das dann aber so zu machen, das glaube ich, da sieht's ganz gut aus bei denen. Also ich bleibe auch dabei. Gut, dann bleibt noch ein ganz kurzer Shoutout, bevor wir dicht machen. Die Phoenix Suns haben neuen Coach, Mike Budenholzer. Langfristig? 4 oder 5 Jahre sind es, glaube ich, sogar gleich geworden, gell?
Da habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, das wird ja eh nicht so kommen.
Du meinst, nächsten Sommer diskutieren wir wieder, ob es.
Also es wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder einen Artikel geben, in dem steht, dass Kevin Durant unzufrieden war mit der Rolle.
Wie ein Spieler. Achso, nee, stimmt, Kevin Durant war ja wirklich, genau, da gab es noch ein
Spieler. Der wird auch immer namentlich genannt.
Ja, genau, Kevin, ja, stimmt. Ah, Phoenix, ja. Wir sind gespannt.
Ja, also auch allgemein, was dort passiert. Aber ja. Also Mike Budenholzer ist, glaube ich, ein super Coach. Ich weiß nicht, ob das die richtige Kollektion an Leuten ist, wo er jetzt einen großen Unterschied machen kann. Aber wir werden sehen. Es hat ja eh alles an Frank Vogel gelegen, das wissen wir alle.
Also Championship Suns nächstes Jahr können wir schon mal buchen eigentlich.
Sonst kann Mike Budenholzer einfach ein paar Holzscheite geben, die er Kaiser Nero Ishbia in die Hand drücken kann, um das Feuer noch ein bisschen weiter anzustacheln. Und dann schauen wir, was passiert. Wo Kevin Durant dann ab nächster Saison spielt und wo er unzufrieden ist mit seiner Rolle.
Auch da Ole Freaks großer Fan.
Immer. Das ist immer wieder zu betonen.
Ja. Und damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr zum ersten Mal dabei wart, abonniert uns gerne, wenn ihr Lust habt. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Folgt uns auf X, folgt uns auf Instagram. Schreibt uns da gerne an. Und ihr könnt natürlich auch vorbeischauen auf patreon.com/Korbjäger-Podcast und Korbjäger mit. Da gibt's momentan während der Playoffs eigentlich eine extra Folge pro Woche. Montag, wie gesagt, haben wir intensiver über die Spiele vom Sonntag gesprochen. Also wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Ist dann unser Dank an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Und hier auch noch mal verbal vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen!
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.